Der Predigtext steht im Johannesevangelium, Kapitel 12, die Verse 24 bis 26. Jesus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, trägt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es ins ewige Leben bewahren. Wenn jemand mir dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, wird der Vater ihn ehren. Liebe Gemeinde, dieses Jesuswort hat immer wieder Menschen erschreckt und hat in ihr Verhältnis zu Jesus Misstrauen gebracht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer sein Leben hasst in dieser Welt, wird es bewahren ins ewige Leben. Wer von uns liebt nicht sein Leben? Auch wenn er sich manche Verbesserungen in seinen Verhältnissen vorstellen könnte. Wer könnte sagen, dass er sein Leben hasst? Und können wir uns vorstellen, dass einer, der eine derart negative Einstellung von sich selbst hat, eine gute Voraussetzung mitbringt für das ewige Leben? Überträgt man diese Worte im allgemeinen und wörtlichen Verständnis ungebrochen auf unser Leben in dieser Welt, dann haben sie katastrophale Folgen. Die Worte Jesu sind nicht harmlos. Sie wirken manchmal, wie wenn ein Mensch mit einem Messer ungeschickt umgeht. Er verletzt sich selbst und andere. Lernt er aber mit dem Messer umgehen, ist es eines der segensvollsten Instrumente und rettet Leben, sei es etwa durch die Hand eines Chirurgen oder sei es einfach beim Teilen von Brot. Den Umgang mit dem Jesuswort lernen heißt, es bedenken und es im eigenen Leben erproben. Dazu gehört zunächst einmal, dass wir den Zusammenhang betrachten, in dem es gesagt ist. Jesus spricht nicht vom Lieben und Hassen, sondern er spricht vom Alleinbleiben und vom Fruchttragen. Alleinbleiben scheint unser menschliches Schicksal zu sein. Die innigste Verbindung zwischen Eltern und Kind, zwischen Mann und Frau, wird durch den Tod getrennt. Der Mensch bleibt allein, und zwar der, der zurückbleibt, ebenso wie der, der stirbt. Diese Wirklichkeit wirkt aber schon im Leben miteinander. Der Tod eilt sozusagen dem Sterben des Menschen voraus und sitzt mitten im Leben, mitten unter uns, mitten in uns. Darum verzweifeln so viele Menschen, sehen keinen Sinn in ihrem Dasein und werfen ihr Leben weg. Oder betäuben es, sei es mit erstrebenswerten Mitteln wie Arbeit, Sport und Unterhaltung oder mit unerlaubten Mitteln wie Drogen aller Art. Die Angst, allein zu bleiben, ist groß und lauert in irgendeinem Winkel des Herzens. Das geht so weit, dass manche ihr Leben tatsächlich hassen. aber ohne die Verheißung des ewigen Lebens zu erfahren. In der Tat, man kann sehr allein sein, mitten unter vielen freundlichen Menschen, auch in einer christlichen Gemeinde. Allein sein auch dann, wenn man sagen muss, ihr tut mir gut, es ist gut unter euch zu sein und ich fühle mich wohl. Allein auch dann, wenn man vieles miteinander schafft, wenn man gebraucht wird und sichtbaren Erfolg dabei hat. Es gibt eine befriedigende und erfüllende Gemeinschaft mit anderen, die aus gemeinsamem Tun erwächst. Umso größer aber ist die Angst, dieses gemeinsame Tun zu verlieren, seinen Platz in dieser Arbeitsgemeinschaft zu verlieren, ausgeschlossen zu sein, irgendwann einmal aus dieser Gemeinschaft. Allein zu bleiben, weil man krank und alt geworden ist. Man braucht mich nicht mehr. Das ist der Schatten über dem älter werdenden Menschen. Man braucht mich gar nicht. Das ist der Schatten über dem jungen Menschen, der in einer Welt aufwächst, in der er keine Arbeit findet. Was Jesus zu sagen hat, ist nicht einfach Lösung unserer Probleme. Er gibt uns weder ein Programm zur Arbeitsbeschaffung, noch zur Konfliktlösung, noch gibt er uns ein Rezept für Gemeinschaft, sodass man den Leuten zeigen könnte, wie sie nicht allein bleiben müssen. Was Jesus sagt, geht durch sein Leben. Durch sein Leben zuerst und hat mittelbare Folgen für uns, und so wie es durch unser Leben geht, hat es wiederum mittelbare Folgen für die Gesellschaft. Was er sagt, ist nicht ein Programm, die Welt zu retten, und entspricht nicht unserem Bedürfnis, den Menschen die entscheidende Hilfe anbieten zu können in unmittelbarer Weise, um als Retter dieser Welt zu erscheinen. Im Gegenteil, was Jesus sagt, bricht dieses unser Bedürfnis, dieses unser Streben, für die Welt eine Lösung zu finden. Der Ausdruck des Bruchs dieses Bedürfnisses, dieser unmittelbaren Hilfe, ist sein Kreuz. An seinem Kreuz gibt er uns teil. In dieses Geheimnis nimmt er uns hinein mit unserem persönlichen Leben. Sein Kreuz ist das Ende unserer Möglichkeiten, diese Welt zu retten. Ohne dieses persönliche, auf sich selbst begrenzte Wagnis, mit hineingenommen zu werden in sein Kreuz, muss man die Worte Jesu missverstehen, wie es am Beispiel vom Lieben und Hassen des eigenen Lebens deutlich wird. Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, so bleibt es allein. Das heißt, in eine unmittelbare Sprache übersetzt, alles, was zum Verbrauch bestimmt ist, gehört der Vergänglichkeit an. Bleibt allein. Ein Weizenkorn, das zum Verbrauch bestimmt ist, sei es als Flöckli oder als Weizenkeimbrot, sei es als Torte oder Buttergebäck, ist der Vergänglichkeit anheimgestellt und bleibt allein. Unser Versuch, dieses Alleinsein durch alle möglichen gemeinsame Fähigkeiten zu überwinden, erreicht die Angst vor dem tief sitzenden Alleinsein nicht. Es gibt einen Versuch, dieses Alleinsein zu füllen, auch in religiöser Weise, mit religiösen Inhalten. Aber dieser Versuch gleicht der Wirkung einer Droge. Man braucht es immer wieder und wird nicht satt und wird nicht frei. Und der Kern dieser Angst vor dem Alleinsein, dieser lebenzerstörende Kern in der Angst vor dem Alleinsein, wird nicht erreicht und nicht verändert. Das Gesetz der Vergänglichkeit ist stärker. Darum suchen wir Menschen immer neue Beschäftigungsprogramme, bis ins hohe Alter übrigens, suchen immer neue Therapieformen, immer neue Gottesdienstformen und Gemeindemodelle. Und aus dem Gesichtspunkt dieser Welt betrachtet, ist das auch unerlässlich. Es ist wirklich das Einzige, was wir tun können. Und darum müssen wir es auch tun. Nur erreicht es nicht jene entscheidende, rettende Tiefe. Das Jesuswort deckt uns aber nicht nur das Gesetz der Vergänglichkeit auf, es deckt uns auch das Geheimnis des ewigen Lebens auf. Dieses Geheimnis findet in der Saat des Weizenkorns sein irdisches Abbild. Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und erstirbt, bringt es viel Frucht. Obwohl wir über diesen natürlichen, biologischen Vorgang viel wissen, bleibt er ein Geheimnis. Es ist das Geheimnis des Lebens überhaupt. Das Weizenkorn, das in die Erde fällt. Gibt es etwas von außen betrachtet, was sinnloser wäre? Würde uns nicht die Erfahrung lehren, dass dieser Vorgang notwendig ist? Dann würden wir ihn für Verschwendung halten, für sinnlose Vergeudung. Aber wir wissen, er ist unerlässlich fürs Leben. In die Erde fallen, das bedeutet der Verborgenheit anvertraut werden. In die Erde fallen bedeutet dem Blickfeld entzogen sein. Der Sichtbarkeit entnommen. Wer ständig nachschaut, prüft und kontrolliert, was er gesät hat, zerstört keimendes Leben. Auch das Weizenkorn in der Erde, das gesät wird, vergeht. Das Gesetz der Vergänglichkeit reicht bis in diese Tiefen, bis in die Verborgenheit. Aber es ist ein hoffnungsvolles, zukunftsträchtiges Vergehen. Es ist ein Überwinden jenes Fluchs der Einsamkeit. Und zwar mit überwältigender Fülle. Von diesem Bild her bekommt das Wort Jesu sein Leben lieben, sein Leben hassen, einen neuen Sinn. Sein Leben lieben in diesem Sinn und Zusammenhang würde bedeuten, sein Leben zurückhalten vor dem Verlust der Verborgenheit, sein Leben in der sichtbaren Kontrolle halten, sein Leben an der verfügbaren Oberfläche halten, im Berechenbaren bleiben, nach der Meinung anderer, vieler, der meisten, und das heißt dieser Welt. Mit der kostbaren Gabe des Lebens umgehen nach dem Gesetz des Verbrauchs und der Vergänglichkeit kostet uns das Leben. Es bedeutet, sein Leben so teuer wie möglich verkaufen. Es bedeutet, so viel Gewinn wie möglich herausholen, auf welcher Ebene auch immer. Jesus sagt, der bleibt allein. Jesus sagt, der wird sein Leben verlieren. Jesus sagt nicht, das sollt ihr nicht tun. Jesus sagt, so ist es. Es ist nicht darum so, weil Jesus es gesagt hätte. Jesus hat nicht einen Fluch ausgesprochen, sondern Jesus sagt es, weil es so ist. Und Jesus hat den Fluch auf sich genommen. Lasst uns auf diesem Hintergrund das Segenswort hören. Lasst uns auf dem Hintergrund des aufgedeckten Fluchs der Einsamkeit das Wort der Erlösung hören als ein Wort der Verheißung. Wer sein Leben hasst, würde in diesem Zusammenhang heißen: Wer sein Leben sät in die Verborgenheit, wer der Verborgenheit Gottes traut, wer sein Leben der Verfügbarkeit durch das Sichtbare entzieht und es dem Unsichtbaren, dem Verborgenen anvertraut, soll die Gesetzmäßigkeit des ewigen Lebens erfahren. Es heißt in diesem Wort nicht einfach sterben, es heißt ersterben. Noch im Ausdruck des Ersterbens liegt die Hoffnung, liegt das Ausgerichtetsein auf die Zukunft, liegt die Verheißung. Ersterben auf die Zukunft Gottes für uns Menschen hin. Viel Frucht, heißt es. Das bedeutet nicht ein Hineinsterben ins Nichts. Jesus spricht nicht vom Säen des eigenen Lebens in irgendeiner Art, dass wir daraus eine Allgemeinheit machen. Er spricht vom Säen des eigenen Lebens in die Verborgenheit unter der Verheißung Gottes. Er spricht von einem ewigen Leben, zu dem er der erste Baustein ist. Er spricht von einer neuen Schöpfung, in der er die erste lebende Zelle ist, aus der alles Kommende erwachsen soll. Was Jesus sagt, ist untrennbar verbunden mit seiner Person. In dieser Gemeinschaft mit ihm deutet sich ewiges Leben an, und zwar hier und jetzt und nicht erst einmal und einst. Darauf gilt es zu achten. Wer bei der großen Ernte Gottes einmal und einst nicht allein bleiben möchte, der mag sich darum kümmern, dass seine Art der Gemeinschaft in diesem Leben hier und jetzt ihren Charakter vom ewigen Leben her empfängt. Jesus spricht darum von einem Sterben, das mit seinem Sterben erschlossen wird. Er spricht von einer Gemeinschaft, die durch seine Gemeinschaft erschlossen wird. Einer Gemeinschaft, die uns von uns selbst aus nicht zugänglich ist, weil wir immer wieder auf unsere eigenen Grenzen stoßen und unser Durst und Hunger darum nicht gestillt wird. Er aber öffnet uns eine Gemeinschaft, die Frucht trägt und die bleibt. Sie ist zuerst und im Grunde und zuletzt eine Gemeinschaft in ihm und durch ihn. Darum sollen wir nicht untergehen im Gesetz der Vergänglichkeit, weil wir uns in ihm und andere darin verbrauchen. Wer bei jener großen Ernte Gottes nicht allein bleiben will, der tut gut daran, sich auf den Boden zu besinnen, auf dem er jetzt, hier und heute steht. Er tut gut daran, über diese verfluchte Erde nachzudenken, um zu sehen, wie sie zu einer gesegneten Erde werden kann. Er tut gut daran, nicht weiterhin diese Erde zu verfluchen, indem er ständig von ihr einen Ertrag bis ans Äußerste fordert, sondern er tut gut daran, diese Erde zu betrachten als der Ort, in den sein Leben zu säen er berufen ist. Selbst Träger der Saat zu sein. Wir haben ja nichts anderes als unser vergängliches Leben. Wir haben nichts anderes, nichts Besseres zu geben, als was wir sind und wie wir sind. Jesus hat uns diese Erde aufgetan und sie vom Fluch zum Segen verwandelt, indem er diesem unseren Sterben und Säen in die Verborgenheit Gottes Verheißung gab. Praktisch, liebe Gemeinde, bedeutet dies, dass wir lernen müssten, der Verborgenheit unseres eigenen Inneren zu trauen, ihr einen Platz in unserem Leben zu geben, ihr einen Platz in uns selbst zu geben und zwischen uns in der Gemeinschaft. Es bedeutet, dass was durch Jesus in unser Leben gekommen ist, nicht unmittelbar weitergegeben werden kann, weil es von der Oberfläche her weitergegeben keine Frucht bringt, weil es nicht Eingang gefunden hat in unsere Verborgenheit, können wir der Verborgenheit nicht trauen. Wir müssen uns trösten und selbst den Erfolg im Sichtbaren verschaffen, weil wir der Lebenskraft Gottes aus dem Unsichtbaren Leben zu schaffen, aus dem Verborgenen Leben zu schaffen, nicht trauen. Diese Verborgenheit ist der Ort der Wandlung. Liebe Gemeinde, wenn schon in dieser Welt das Samenkorn in seinem Ersterben die Frucht sichtbar macht, nicht indem wir diesen Vorgang sichtbar betrachten können, sondern die Verborgenheit braucht, wie viel mehr wird die Wandlung unseres Herzens in das Geheimnis Gottes Verborgenheit nötig haben? Verborgenheit bedeutet manchmal Verzicht auf jene Art von Gemeinschaft, mit der wir uns sonst sättigen. Verborgenheit bedeutet ein Trauen jener Einsamkeit, die wir sonst beklagen. Verborgenheit bedeutet ernst nehmen, dass Jesus in dieser beängstigenden Einsamkeit, die dem Sterben gleichkommt, nahe ist, um in diesem Sterben unser Inneres zu wandeln in das Geheimnis des ewigen Lebens und Frucht, viel Frucht, zu schaffen. Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer die Welt heute mit den Augen der Vernunft, mit der Oberflächlichkeit, mit von außen betrachtenden Augen ansieht, könnte verzweifeln, ob all der Unvernunft. Er könnte verzweifeln, schon wenn er an sich selber denkt und sich anschaut, wie unvernünftig wir oft reagieren, handeln, trotz allem besser wissen. Wie kann es anders sein, dass in den großen Zusammenhängen des Lebens, vom Wirtschaftsleben bis zur atomaren Bedrohung, haargenau dasselbe passiert? Mit den Augen der Vernunft betrachtet bedeutet, wer sein Leben erhalten will, verliert es. Das ist offensichtlich. Wer sie aber mit der Verheißung Jesu anschaut, weil er da hinein sein Leben gesät hat, der sät Hoffnung mit seinem Dasein für junge und alte Menschen. Er sät Hoffnung für Beschäftigte und Arbeitslose. Nicht mit frommen Phrasen und gut gemeinten Trostsprüchen, sondern die Saat seines ohnmächtigen Lebens ist von Verheißung begleitet. Als Anfang der Verborgenheit, als Anfang einer neuen Schöpfung. Dieses, nicht mehr, aber auch nicht weniger, haben wir in dieser Welt zu erwarten. Amen. Jesus, unser Herr, es gehört zu unserer bitteren Erfahrung, dass all unser Mühen um das Leben, dass all unser Beitragen zum Fortbestand des Lebens sich immer wieder kehrt in Vergänglichkeit, dass unsere Sehnsucht am Ewigen zu arbeiten sich immer wieder als Irdisches und Vergängliches erweist, dass unsere Hoffnungen immer wieder uns und andere enttäuschen. Ich danke dir, dass du uns diesen Zusammenhang unserer Verlorenheit aufdeckst, nicht in allgemeiner Verurteilung, sondern in persönlicher Begegnung, in der du uns durch den Schmerz dieses Erkennens das Herz öffnest für dein Leben, für die Hoffnung, für Vertrauen, das bleibt, auch und gerade im Sterben und Vergehen. Du hast uns durch dein Sterben am Kreuz nicht nur die Macht gebrochen, sondern du hast uns durch dein Sterben am Kreuz die Tür zum bleibenden Leben geöffnet, zu einer Gemeinschaft mit Menschen, die natürlicherweise nicht möglich ist, zu einem Erleben voneinander in dir, in dem du selbst das Geheimnis bist. Du hast Gegensätze überbrückt, Menschen zueinander geführt, die menschlicherweise nicht miteinander umgehen könnten, und sie hineingenommen in diese wandelnde Kraft des Sterbens in dir. Du hast sie erfüllt mit Erfahrung der Verheißung, des ewigen Lebens. Immer wieder lässt du uns Zeichen dieser deiner Gegenwart spüren und erfahren. Immer wieder erleben wir es miteinander, das eine und das andere, das Vergängliche und das Bleibende. Und nun rufst du uns auf, uns immer wieder neu zu entscheiden, für das Bleibende. Du willst in die verborgene Tiefe unseres Lebens kommen, darin Wohnung nehmen, aufgenommen und bewahrt werden. Du willst dein Werk in unserem Innern tun, dass wir Menschen der Hoffnung werden, mitten in vergänglichem Tun. Ich danke dir, Herr, dass du gekommen bist. Ich danke dir für dein Leben und für deine Liebe zu uns. Ich danke dir für dieses Geheimnis, dass du selber bist, indem du uns begegnest und unser Leben in den Anfang deiner Schöpfung stellst. Du bist gut, Herr, sehr gut. Amen.